Liebe Hörer, leider wurde am Sonntag, den 23. April, vergessen, die Predigt aufzunehmen. Also habe ich mich in der Stille meines Büros entschlossen, noch einmal neu an den Text heranzugehen und die Predigt sozusagen noch einmal zu halten. Ich hoffe, das klappt alles und ich beginne damit, dass ich das Wort Gottes lese, das ja immer Grundlage aller Predigt ist. Wir lesen also aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 10. Dort schreibt Paulus: Ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen. Eigenlob bedeutet zwar nichts. Trotzdem will ich nur noch auf Visionen und auf Offenbarungen von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der, es ist jetzt 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde. Ob in seinem Körper oder ohne seinen Körper, wie gesagt, weiß ich nicht. Nur Gott weiß es. Und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte. Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich mich rühmen. An mir selbst jedoch will ich nichts rühmen. Nichts, außer meinen Schwachheiten. Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen. Denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung von mir hat, als die, die er sich selbst bilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir darauf etwas einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überhöblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nur mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte und Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Heiliger Geist, komm jetzt und rede zu uns durch dieses Wort. Gib du uns Trost, Zuspruch von Gott, der uns verändert, der uns aufbaut, der uns hilft in unserem Alltag. Lass dieses Wort in uns Wurzeln schlagen. Komm mit deiner verändernden Kraft. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Amen. Mit dieser Predigt beginnt eine neue Predigtreihe, zu der ich meine Inspiration, das gebe ich offen zu, bekommen habe in einem theologischen Vortrag von Professor Peter Zimmerling, Pastoraltheologe an der Universität Leipzig, der einen Vortrag gehalten hat, jetzt im Lutherjahr, wo man über Luther ja so einiges hört, über die Spiritualität Martin Luthers. Und er ist ausdrücklich eingegangen auf einen Bereich Martin Luthers, der immer eher weniger beleuchtet wird. Wir hören ja ganz viel über so die großen Glaubensinhalte und Erkenntnisse Luthers so zusammengefasst in den großen Sola. Da haben auch wir als Gemeinde uns schon in einer Predigtreihe damit beschäftigt. Was ein bisschen untergeht, ist, dass Luther ein sehr großer Seelsorger war. Ein großer Teil seines Anliegens war, als Menschen, die er kannte, in ihren Alltagsnöten beizustehen und Antworten aus dem Glauben zu geben. Und von Martin Luther, der unglaublich viel geschrieben hat, ist eine große Menge an Seelsorgebriefen überliefert. Professor Zimmerling hat diese dann in seinem Vortrag etwas genauer unter die Lupe genommen und zusammengefasst und in seiner Analyse festgestellt, dass sich Martin Luthers Seelsorge die verschiedensten Ratschläge, die er Menschen in verschiedensten Lebenssituationen gibt, im Wesentlichen auf vier Bibelstellen zurückführen lassen. Das hat mich neugierig werden lassen. Und ich habe beschlossen, diese vier Bibelstellen mal genauer unter die Lupe zu nehmen und sie mit euch gemeinsam anzuschauen. Daher diese Predigtreihe mit dem Titel Trost. Ich denke auch, dass sie mit diesem Titel sehr gut in die nachösterliche Zeit hineinpasst. Wir haben letzten Sonntag von der Begegnung mit dem Auferstandenen gehört, dieser Begegnung, die alles verändert. Und wer die Begegnungen mit dem Auferstandenen, die die Evangelien beschreiben, liest, der wird feststellen, dass es bei diesen Begegnungen tatsächlich um Momente geht, wo der Auferstandene Jesus Christus hineintritt in die größte Dunkelheit, in die größte Hoffnungslosigkeit, wo er mitten hinein in die völlige Verzweiflung der Menschen kommt, mit seinem Trost Er kommt und er spricht: Shalom, Friede sei mit euch, ich gebe euch meinen Frieden, zu diesen verwirrten Menschen. Er bringt Trost. Und unser Glaube ist immer wieder neu die Begegnung mit dem tröstenden Gott, mit dem, der seinen Frieden gibt. Trost ist genau da, wo Glaube überhaupt erst relevant wird. Es ist ja schön, wenn man glauben kann, so in den Höhenflügen des Lebens, wenn es einem gut geht, wenn man mitten im Lobpreis drin steckt, gemeinsam mit Geschwistern. Aber wie anders sieht es so Leben oft aus, wenn man dann einsam und allein in seinem Alltag steht und dann die Nöte und Probleme kommen. Ja, wie sieht's denn dann aus? Wenn dann der Glaube auch noch was zu sagen hat, wenn dann der Glaube Trost und Kraft gibt, ich glaube, erst dann haben wir erfasst, was unseren Glauben wirklich so stark macht. Wir glauben an den tröstenden Gott. Und so beginnen wir jetzt unsere Reise durch den Trost dieses Gottes mit einer Bibelstelle. Ihr werdet sehen, alle vier Bibelstellen, die in den nächsten Wochen drankommen, sind sehr bekannte Bibelstellen. Wir beginnen hier im 2. Korinther 12. Und das ist ja eine fantastische Bibelstelle für eine Pfingstgemeinde. Ich kenne einen Menschen, der in den dritten Himmel versetzt wurde. Wow, welch eine Vision, ins Paradies versetzt, geheimnisvolle Worte gehört, die auszusprechen einem Menschen nicht zustößt. Das klingt doch unglaublich spannend. Das allein wäre schon eine starke Predigt, wenn man nur wüsste, was da genau passiert ist. Das Spannende ist ja, dass Paulus uns da gar nicht furchtbar viel drüber verrät. Er deutet diese Vision nur an und das Wesentliche, was er drüber sagt, ist, ich will gerade über diese Vision jetzt nicht reden, sondern ich rede über was ganz anderes. Ich rede über meine Schwachheit, ich rede über die negativen Seiten, eigentlich völlig überraschend. Schade, gerade für uns Pfingstler, wir hätten da gerne mehr drüber gehört. Denn diese Art von Predigt, diese Art von Texten, die spricht ja dann auch was in uns an. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, zumindest in mir spricht die was an. Die spricht was an, was ganz tief zurückgeht, schon in meine Kindheit. Die spricht die Tatsache an, dass ich immer schon gern ein Held gewesen wäre. Du nicht? Ich schon. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber als Kind, da malt man sich ja mit seiner kindlichen Fantasie so alles möglich aus. Zum Beispiel, hast du schon mal davon geträumt, wie es wäre, wenn du fliegen könntest? Wir haben vorher im Gottesdienst von Superman gesungen. Gott ist stärker als Superman und der kann das ja ganz toll. Ne? Mit ausgestrecktem Arm und die Faust voran fliegt er durch die Lüfte, kommt überall hin, hat auch noch ganz andere Superkräfte mit Röntgenblick und Hitzestrahlen und was auch alles. Stell dir vor, du könntest sowas tun. Oder hast du dir schon mal vorgestellt, wie es wäre, wenn du alles tun könntest? Ob mit oder ohne Zauberei, das lassen wir mal völlig dahingestellt. Aber du könntest alles tun, die wären keine Grenzen gesetzt. Wow, das wäre doch was, oder? Also da wird mir schon manches einfallen, was ich da tun würde. Oder du könntest dir alles leisten, was du dir wünschst. Ja, wow, das wäre eine gute Sache. Hey, also mir würden da ganz viele Sachen einfallen, die ich mir dann leisten würde. Und bevor du jetzt denkst, ja, furchtbar egoistisch, also das muss es ja gar nicht sein. Das kann ja auch ganz, ganz positiv sein. Ja, schau mal, fangen wir hier in der Gemeinde an. Also natürlich, ich würde gleich mal eine große Spende machen an die Gemeinde. Ja, also klar. Unsere Schulden, die werden mit einem Schlag abbezahlt. Würde ich gerne machen. Ja? Und dann gibt es ja vielleicht so auch diverse Wünsche, was man anschaffen könnte. Also ich wäre bereit, dafür einzuspringen, wenn ich mir alles leisten kann, was ich möchte, natürlich. Und gehen wir darüber hinaus, Mann, die großen Probleme dieser Welt, Armut, Hunger, ja, natürlich. Da könnte man doch einen wunderbaren Beitrag leisten, was man da alles tun könnte. Wow, wenn ich alles tun könnte. Umgekehrt gibt es ja dann wieder Geschichten von Menschen, die tatsächlich ganz besondere Dinge tun können und das ist dann auch gar nicht immer positiv. Denkt an die alte Geschichte von König Midas, der sich gewünscht hat, dass alles, was er anrührt, sich in Gold verwandelt. Das Ergebnis ist dann weniger so, wie er sich vorgestellt hat. Und das zeigt mir auch schnell, wo die Grenzen von solchen Träumen liegen. Sie bleiben nämlich unrealistische Träume, Kinderträume letztlich, die man als Erwachsener dann auch irgendwie gelernt hat, ein Stück weit zurückzudrängen. Manchmal kommt das Kind in mir vielleicht noch durch und träumt, aber der Erwachsene sagt dann ganz schnell, bleib mal auf dem Teppich. Und das ist sowieso nicht, hat keinen Realitätswert und es ist eigentlich nur Zeitverschwendung, diese Träume zu verfolgen. Es gibt aber durchaus auch Bereiche, stelle ich immer wieder fest, wo diese Träume durchaus noch sehr real und aktuell sind. Und das ist gerade, wenn es um geistliche Leben geht. Wenn es um geistliches Heldentum geht, boah, stell dir vor, so ein richtiger Gebetsheld zu sein. Weißt du, einer, wo um 3 Uhr morgens aufsteht und dann erstmal 8 Stunden durchbetet, bevor er dann 10 Stunden was für den Herrn tut, aus der Kraft des Geistes raus. Das wäre doch was, oder? Einer, der mit Glaubensmut durch alle Dinge des Lebens geht und es alles meistern kann, für den das Übernatürliche völlig normaler Bestandteil des Lebens ist und der selbst die großen Krisen des Lebens, die ja nicht ausbleiben, dann souverän und ohne den Anflug eines Zweifels meistern kann. So ein echter Glaubensheld. Mann, was wäre ich gern so ein Held. Aber je mehr ich drüber nachdenke und davon träume, desto mehr werde ich dann auch immer wieder ganz schnell mit der Realität des Lebens konfrontiert, die ganz einfach lautet, ich bin kein Held. Also ich bin keiner. Und das Spannende ist, wenn ich die Bibel lese, dass ich dann feststelle, ich bin damit in ganz guter Gesellschaft. Ja, also wenn ich so die großen Figuren der Bibel anschaue, die letzten Wochen hatten wir Ostergarten und ich habe so oft die Geschichte von Petrus erzählt. Spannende Figur, dieser Petrus. Ne? Dann oben beim Abendmahl noch dieses große Bekenntnis zu Jesus. Herr, egal was passiert, auf mich kannst du zählen, auf mich kannst du dich verlassen. Ich bin dein Freund, ich halte zu dir und wenn es mich mein Leben kostet. Ein großartiges Bekenntnis, so wünscht man sich's von einem Glaubenhelden. Und ich möchte mich da gar nicht drüber lustig machen. Wer sich mit dem Petrus beschäftigt, der weiß eines mit Sicherheit, dieses Bekenntnis des Petrus ist ernst zu nehmen. Der hat es zu 100% ernst gemeint. Der steht dazu. Das entspricht dem Selbstbild, mit dem er unterwegs ist. Ich bin ein bekennender Nachfolger Jesu. Dieser Mann hat mein Leben verändert. Ich weiß, woran ich glaube. Ich weiß, wofür ich stehe. Und das kann mir niemand nehmen. Und dann sagt schon Jesus, Petrus, du wirst sehen, in der Realität, da ist es gar nicht so einfach. Und du wirst sehen, noch bevor diese Nacht zu Ende ist, bevor der Hahn kräht, wirst du behauptet haben, dass du mich nicht immer kennst. Und dann tatsächlich sitzt Petrus dann dort am Feuer und es dreht sich jemand um und sagt, du warst doch da immer dabei, ich erkenne dich doch genau wieder. Und dann wird die Angst plötzlich so groß. Spannende Sache im Ostergarten, wer mal bei einer Erwachsenenführung, die ich gehalten habe, dabei war, der weiß, dass ich immer zugegeben habe, es gab im Ostergarten genau eine Station, die in den biblischen Texten gar nicht vorkommt. Und bevor ihr jetzt lange rätselt, in den biblischen Texten gibt es kein Gefängnis. In unserem Ostergarten gab es schon eines. Wer die Evangelien liest, der merkt ja, dass Jesus ganz schnell und hastig der Prozess gemacht wird. Da gibt es keine Zeit für eine lange U-Haft oder irgendwas. Und wir haben trotzdem ganz bewusst dieses Gefängnis gebaut, um Menschen mit hineinzunehmen in diese Gefühlslage, die entsteht, wenn jemand gefangen genommen wird, in dieses Beklemmende, Bedrückende. Und wenn man dann mit Petrus am Feuer sitzt, dann hilft auch dieses Gefängnis, denn da kann man sich ganz gut in das Kopfkino dieses Petrus hineindenken. Da kann man hören und sehen mit den eigenen Augen, was diesem Petrus jetzt gerade vorschwebt, diese Angst, die da drin steckt, vielleicht gar eine Angst um das eigene Leben. Und ich habe dann gerade mit Erwachsenenbesuchern immer wieder an dieser Stelle eine Pause gemacht und habe gesagt, jetzt lasst uns mal nachdenken drüber, wie wir diese Geschichte wahrnehmen. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die wahrnehmen kann. Eine ganz einfache, so als distanzierter Bibelleser ist, und das so als Beobachter von außen wahrzunehmen. Und einfach zu lesen und zu sagen, ich schaue mir das mal in Ruhe an, ich bilde mir mein Urteil über die Dinge, die da geschehen, über die einzelnen Personen in der Geschichte. Und dann kann man natürlich einfach sagen, der Petrus, naja, großer Versager, große Klappe, nichts dahinter. Tragisch, dieser Petrus. Ich kann aber auch einen ganz anderen Versuch machen, und der Ostergarten war ja schon ein Ansatz dazu, nämlich einfach mal versuchen, mich selbst in die Geschichte hineinzuversetzen. Wie wäre es denn gewesen, wenn ich an der Stelle des Petrus dort am Lagerfeuer gesessen wäre? Wenn ich plötzlich Angst um mein Leben und meine Existenz und alles, wofür ich da bin und alles, was mir lieb und wert ist, gehabt hätte, wäre ich dann tatsächlich mutiger gewesen wie der Petrus? Hätte ich dann groß, irgendwie heldenhaft zu meinen Werten gehalten, ja dafür eingestanden? Und die Antwort, also ich weiß natürlich, was ich wollte, dass die Antwort wäre. Aber die ehrliche Antwort, also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich getan hätte. Ich weiß, was ich mir wünsche. Aber was die Realität gewesen wäre, das weiß ich nicht. Das werde ich auch nie erfahren, weil sich die Situation ja so nicht wiederholt. Aber natürlich kenne ich ehrlicherweise schon auch aus meinem Leben Momente, von denen ich mal dachte, na, wenn das je passiert, dann weiß ich, ja, ich weiß ja, was da meine Werte sind, ich weiß, wofür ich einstehe, ich werde das souverän meistern. Und dann, als die Realität kam, dann sah es dann plötzlich ganz anders aus. So weit von diesem Petrus bin ich gar nicht weg. Ich kann mich mit ihm ganz gut identifizieren. Und er ist ja bei weitem nicht der Einzige in der biblischen Geschichte. Schau dir andere Menschen an. Abraham, Mose, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, und dann diese große Sünde. Über Gideon habe ich immer wieder gepredigt. Manche haben es vielleicht auch noch im Ohr, so meine Lieblingspredigt über den Gideon. Und da muss man schon sagen, hey, die Geschichte von diesem Mann ist zutiefst enttäuschend zunächst einmal. So für mich immer der Höhepunkt der Geschichte, ohne jetzt die Predigt komplett neu halten zu wollen, ist dieser Moment, wo es dann tatsächlich endlich zum entscheidenden Kampf kommen soll. Gott hat Gideon so oft gerufen und ermutigt und so viele Zeichen und Wunder getan, um das zu bestätigen. Und Gideon hat immer wieder neu gezweifelt. Und Gott, genial, wie der das macht, der steht immer noch zu diesem Zweifler. Der ermutigt nochmal. Und jetzt, als endlich alles geklärt ist, sagt Gott, Gideon, heute gebe ich die Midianiter in deine Hand. Und dann sagt er, fügt er noch hinzu, aber Gideon, solltest du noch Angst haben, dann geh runter ins Lager der Midianiter. Und dann werde ich dir nochmal was zeigen, werde ich nochmal zu dir reden. Solltest du nochmal Angst haben, nach all diesen Zeichen, wie kann man da noch Angst haben? Und der nächste Satz lautet, und Gideon ging hinunter ins Lager der Midianiter. Was für ein schwacher Mensch. Was für ein Versager, ein Feigling. Und jetzt hier, Paulus, der große Apostel. Und er erzählt hier aus seiner Schwäche heraus, der Mann, von dem wir hier lesen, ist kein großer Held, ist kein Überflieger des Glaubens. Ich bin in guter Gesellschaft, wenn ich kein Held bin. Und ich muss mir auch mehr und mehr immer wieder klar machen, Gott macht mich nicht zum Helden. Das hat Gott nie versprochen, das hat er nie gesagt. Das war nie sein Ziel mit mir, dass er mich zu einem Helden macht. Liebe Leute, wenn das euer Glaubensbild, euer Gottesbild ist, glaub an Jesus, dann macht er dich zum Helden. Dann liegst du falsch, dann liest das Neue Testament nochmal. Gott macht dich nicht zu einem Helden. Das hat er nie versprochen. Aber das Geniale und das Wichtige ist zu begreifen, Gott braucht auch keine Helden. Das hat er auch nie verlangt. Das war nie die Voraussetzung dazu, zu ihm gehören zu können. Gott braucht keine Menschen, die erstmal große Visionen haben, im dritten Himmel landen, geistliche Überflieger sind, die absoluten Helden des Glaubens. Gott braucht keine Menschen, für die das Übernatürliche ständig präsent ist. Gott braucht keine Menschen, zu denen alle erstmal aufschauen, die absolut vorbildhaft und fehlerfrei leben, die nie an Zweifeln geplagt sind. Gott braucht keine Helden. Und das ist gut, denn ich bin keiner. Also kann Gott auch bei mir noch etwas tun. Und ausgehend von diesem Ausgangspunkt schauen wir jetzt hinein in diesen zentralen Vers dieses Paulus-Textes. Der steht im Vers 9 und ich lese ihn ganz bewusst heute mal in der Luther-Übersetzung. Die lese ich ja nicht so oft, aber hier finde ich sie ganz passend, denn Martin Luther hat ja großen Wert darauf gelegt, dass man seine Verse auch sich gut merken kann. Die Luther-Übersetzung hat mehr was von einem Gedicht wie von einem Zeitungsbericht. Und deswegen, also wenn du nachher rausgehst und diesen Vers auswendig lernst, und ihn wegpackst für die Momente, wo du selber Trost brauchst und wo das ganz aktuell wird, diese Predigt, dann ist schon was gewonnen. Deswegen hier in der guten, altvertrauten Luther-Übersetzung, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und da stecken natürlich zwei ganz entscheidende Schlüsselworte drin in diesem Vers, die man unbedingt anschauen und verstehen muss. Und das wollen wir jetzt auch miteinander tun. Das eine ist das Wort Gnade. Welch ein geniales, welch ein zentrales Wort des Evangeliums, die Gnade Gottes. Über die haben wir uns ja auch in letzter Zeit schon unterhalten, als wir über Sola Gratia geredet haben. Was heißt denn Gnade? Gnade heißt unverdiente Zuwendung Gottes. Das ist die kürzeste Form, das Wort Gnade auf einen Punkt zu bringen. Unverdiente Zuwendung Gottes. Und ich war vor kurzem, am 2. April, war ich in Stuttgart-Zuffenhausen und habe die Predigt aus unserer früheren Serie über Gnade nochmal gehalten. Und das ist mir so wichtig geworden, dieser Punkt, dass ich gesagt habe, ich nehme eine Minute meiner Predigtzeit und ich werde nur dieses Wort unverdient wiederholen, damit alle kapieren. Und ich kann dir sicher sein, wenn es eines aus dieser Predigt gibt, dass die nie vergessen werden, dann diese Minute, wo ich da stand und einfach nur gesagt habe, unverdient, unverdient, unverdient. Gnade ist unverdiente Zuwendung Gottes. Die werden vielleicht alles andere vergessen aus meiner Predigt, aber nicht die Tatsache, dass da mal ein Verrückter war, der eine Minute lang unverdient gesagt hat. Und da bleibt dann das Entscheidende hängen. Gott wendet sich uns zu, auch wenn wir es nicht verdient haben, und er tut es trotzdem. Allein durch Gnade stehen wir hier, haben wir gestern beim Lobpreisabend gesungen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, sagt Gott zu Paulus und antwortet damit auf die ganz zentrale Frage des Leidens, die immer dann auftritt, wenn Menschen in Schwierigkeiten stecken, wenn sie schwach sind, wenn sie nicht mehr weiter wissen im Leben, dann kommt immer diese eine zentrale Frage und die wirst du kennen, die wirst du dir auch schon gestellt haben. Dann kommt immer wieder diese Frage, wo ist denn jetzt Gott? Und wieso tut er nichts? Ich sehe ihn gar nicht hier in meiner Situation. Wo ist Gott jetzt in meinem Leben? Wo ist jetzt der starke, allmächtige Gott? Und Gnade gibt die Antwort. Gnade sagt, schau mal, da ist Gott. Und so viel hat er schon getan. Lass uns zurückgehen und den Paulus erzählen über Gnade. Und er würde anfangen bei Damaskus, dort auf der Straße, als er, der Verfolger der Christenheit, der totale Versager, als er Jesus Christus begegnet ist. Also wenn es einen Menschen gibt, der in eine völlig falsche Richtung ging, wenn es einen Menschen gibt, der also wirklich alles verpasst hat, der nichts verstanden hat, der wirklich so diametral entgegen dem, was Gott will, unterwegs war, dann war das der Paulus. Wenn es einen gibt, der nicht mehr hoffen kann, dass Gott irgendwas mit ihm anfangen kann, wenn es einen gibt, der also wirklich nichts auf die Reihe kriegt, dann ist es dieser Paulus. Und Gott begegnet ihm auf der Straße nach Damaskus, nicht als der Richter, nicht als der, der sagt, Paulus, jetzt mache ich dich fertig, sondern Gott begegnet ihm mit Gnade und er beruft diesen Paulus und er macht ihn zum Apostel. Welch eine Gnade! Und da geht diese Gnade ja weiter, durchs ganze Leben des Paulus. Er berichtet immer und immer wieder von dem, was er erlebt hat mit Gott. Auch hier gerade im 11. Kapitel hat er eine riesengroße Liste gemacht von seinen Erlebnissen mit Gott. Und es ist entscheidend, auch für uns immer wieder das neu festzustellen. Schaut mal, Gnade hört doch nicht an der Bekehrung auf. Wie viele Christen gibt es immer noch, die mit so einer Vorstellung unterwegs sind, dass du sagst, ja klar, natürlich, am Kreuz hat Jesus alles dafür getan aus Gnade, völlig unverdient, dass ich gerettet werden kann. Er hat mein Leben verändert, er hat mich neu gemacht. Und jetzt stehe ich als Kind, als geliebtes Kind vor Gott, der mir sagt, und jetzt krieg's gefälligst in Zukunft selber auf die Reihe. Aber das ist doch nicht die Botschaft des Evangeliums. Die Gnade Gottes hört doch nicht an der Bekehrung auf, ist doch nicht nur punktuell, sondern sie geht weiter durch dein ganzes Leben. Und das ist das Tragische an dieser Leidensfrage, die fragt, mitten in einer aussichtslosen Situation, wo du Gottes Handeln nicht sehen kannst, fragt, wo ist Gott, wieso tut er nichts? Weil du dich plötzlich nur noch auf diesen einen Punkt in deinem Leben konzentrierst. Auf diesen einen Punkt, wo du vielleicht auch eine ganz konkrete Lösung im Sinn hast, was Gott jetzt hier tun soll. Und da tut er eben nichts, da ist nichts zu sehen. Aber macht es denn alles andere, was Gott für dich getan hat? Macht es denn alles andere, was Gott aus Gnade immer noch für dich tut, plötzlich ungültig? Ist das plötzlich nichts mehr wert? Und dann merken wir erst, wie tragisch das ist, dass sich unser Blick immer wieder plötzlich mitten in den Schwierigkeiten so sehr verengt, dass wir nur noch diese eine Sache vor Augen haben und sagen, hier passiert nichts, also ist Gott nicht da. Wo ist jetzt seine Gnade? Und dabei völlig verpassen, dass Gott so viel tut in unserem Leben und nie aufgehört hat, es zu tun. Paulus ist ein riesengroßes Zeugnis dafür. Und ich bin mir sicher, weißt du, der Paulus, der hätte sich ja auch was anderes gewünscht. Schau mal die Situation an, die Paulus hier beschreibt. Paulus schreibt nicht über große Visionen, er schreibt über die Tatsache, dass er der große Apostel ist, gezeichnet durch ein tragisches Leiden. Luther erzählt vom Pfahl im Fleisch. Man hat ja lange gerätselt, was da sein kann, aber manchen von euch ist vielleicht auch noch die Predigt von Uli Gisekus vor einigen Jahren im Ohr, wo er uns erklärt hat, dass es aufgrund sprachlicher Parallelen in antiken Texten inzwischen durchaus eine sehr gute Vermutung gibt, was der Paulus wohl hatte. Man nennt das heute Trigeminusneuralgie, eine Schädigung des großen Gesichtsnervs, der sich so seitlich in drei Äste aufteilt, wo tatsächlich Menschen das Gefühl haben, wie Paulus es hier beschreibt. Er schreibt ja davon, dass er mit Engelsfäusten geschlagen wird. Menschen tatsächlich das Gefühl haben, wie wenn man ihnen mit der Faust ins Gesicht schlägt. Man sagt, auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 ist die Trigeminusneuralgie bei 10 einzuordnen. Das sind mit die schlimmsten Schmerzen, die Menschen kennen. Könnt ihr euch vorstellen, was das heißt? Das auch über Jahre zu haben, dieser Paulus, der große Apostel, den wir uns immer so als den locker zurückgelehnten Helden Gottes vorstellen, der ist sicher auch gezeichnet durch diese Krankheit. Ja, und aus diesen Schmerzen raus dann zu Gott zu kommen und dann Gott zu hören, der sagt, nein, Paulus, ich heile dich nicht. Also ihr könnt euch sicher sein, Paulus hat eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie Gott eingreifen soll in dieser Situation. Natürlich, er hat ja Gottes Heilungskraft oft genug erlebt, ob selbst oder an anderen. Und wenn Gott jetzt nicht heilt, wo ist dann Gott? Wieso tut er nichts? Gnade gibt die Antwort. Schau mal, so viel tut Gott in deinem Leben. Schau mal, er ist doch immer da und er wird immer da sein. Gnade hört nie auf. Und der Gott, der schon so viel investiert hat in dein Leben. Ja, lass uns dieses Bild aus der Wirtschaft ruhig mal gebrauchen. Gott hat schon so viel investiert, so viel getan für dich. Glaubst du wirklich, der sagt jetzt plötzlich, ach was, naja gut, dann hören wir halt auf. Den lassen wir jetzt halt fallen. Weiter mache ich nichts. Fürs Geld schreiben wir halt ab. Wer würde das tun? Also Gott mit Sicherheit nicht. Dasselbe Paulus schreibt im Philipperbrief, im ersten Kapitel, Jahre später übrigens, immer noch aus dieser Erfahrung raus. Ich bin überzeugt, dass der, der so etwas Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Weg auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Die Gnade Gottes kennt kein Ende. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und damit sind wir natürlich auch beim zweiten Schlüsselwort, das man unbedingt sehen muss in diesem Vers, das Wort Kraft. Damit sind wir natürlich auch bei einem Thema, das uns als Pfingster ganz gut gefällt. Die Kraft Gottes, da sind wir glücklich und froh drüber, dass man die heute noch erleben kann in unserem Leben, dass Gott auch versprochen hat und es auch tut, dass er mit seiner Kraft kommt und eingreift in unserem Leben. Und wenn Gott hier sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, dann gibt er hier nach dieser ersten Frage, wo ist Gott, gibt er hier auch Antwort auf die zweite Leidensfrage. Die Frage, die sich Menschen immer wieder stellen, in ihrer Schwachheit, in aussichtslosen Situationen, in Nöten, die Frage, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt nur? Und die Antwort ist oft, ich kann eigentlich gar nichts machen. Die realistische Antwort ist oft, es bleibt mir eigentlich gar nichts übrig, was ich tun kann. Was mache ich denn jetzt? Wird dann ganz schnell zu einer Frage, die mich eigentlich gar nicht weiterbringt an dieser Stelle. Und der Grund dafür liegt eigentlich schon in der Frage selber. Denn in dieser Frage, was mache ich denn jetzt, gibt es ein Wort, das die ganze Frage über den Haufen wirft. Ein Wort, das die ganze Frage fehlleitet. Und dieses Wort heißt ich. Was mache ich denn jetzt? Heißt doch mit anderen Worten, wie kann ich jetzt diese Situation lösen? Was kann ich zur Veränderung tun? Was kann ich zur Lösung des Problems beitragen? Was kann ich machen, damit sich das Ganze in Luft und Wohlgefallen und ein Happy End auflöst? Und an diesem Ich, da scheitert es dann meistens, weil ich halt, das ist die traurige Realität, in ganz vielen Dingen nichts tun kann. Ich bin halt nicht der Held. Ich habe halt keine Superkräfte. Ich habe nicht die Lösung aller Dinge. Ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, auch wenn ich es manchmal glaube. Ich habe nicht immer die Macht, Dinge zu ändern. Das bringt unsere Welt und meine eigene Beschränktheit so mit sich. Was mache ich denn jetzt? Ist einfach die falsche Frage. Die korrekte Frage an dieser Stelle müsste lauten, was macht Gott jetzt in meinem Leben? Trotz meiner Umstände, vielleicht gerade in meinen widrigen Umständen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, redet ja über Gottes Kraft, nicht über meine Kraft. Und bringt mich zurück zu dem zentralen Element des christlichen Lebens, das wir normalerweise immer gern mit dem Wort Glauben belegen, das aber viel korrekter übersetzt werden muss mit dem Wort Vertrauen, das ist aber das gleiche Wort. Vertrauen auf Gott ist die Grundhaltung des christlichen Glaubens. Vertrauen auf Gott heißt ja aber nicht, ich verlasse mich darauf, dass Gott mir dann schon immer die Lösung aller Dinge geben wird und ich dann praktisch zu Gott gehe, mich dort informiere, mich dort irgendwie mit Kraft ausrüsten lasse und dann als strahlender Held aus der Situation rausgehe. Vertrauen auf Gott heißt, ich lege mich in seine Hand. Ich vertraue darauf, was er macht. Ich vertraue darauf, dass seine Kraft jetzt schon das Richtige wirken wird. Vielleicht auch, wenn es was ganz anderes ist als das, was ich mir so als logische Lösung der Dinge vorstelle. Dem Vertrauen auf Gott gegenüber steht in der Bibel immer wieder dieser Begriff Sünde. Und es ist zentral und wichtig zu verstehen, dass der Charakter von Sünde, der Kern von Sünde immer darin liegt, dass Menschen einen eigenen Weg suchen. Dass Menschen sagen, ich mache das selber, ich brauche Gott dazu nicht. Mangelndes Vertrauen ist letztlich solche Sünde. Ist das Problem, dass ich sage, ich möchte aus eigener Kraft die Dinge lösen und Gott brauche ich dazu nicht. Oder Gott brauche ich vielleicht auch so als Etappe auf dem Weg. Der soll mir jetzt Kraft geben und den Rest mache ich selber. Oder Gott brauche ich, das ist ja oft so auch die Sache, Gott brauche ich dann als letzte Notnagel, als letzte Lösung, wenn mir nichts anderes mehr einfällt, wenn ich alles ausprobiert habe und nichts funktioniert hat, dann ist Gott so der letzte Strohhalm, an den ich mich klammere. Die letzte Hoffnung, die mir noch bleibt, wenn mir nichts anderes mehr hilft, dann fahre ich besonders schwere Geschütze auf. Hoho, dann bringen wir Gott ins Spiel. Boah, stell dir vor, dann wird es aber jetzt wird's aber ganz, ganz, ganz haarig, also wenn Gott jetzt auch noch in die Situation reinkommt. Vertrauen auf Gott geht den anderen Weg. Vertrauen auf Gott legt sich von Anfang an in Gottes Hand und verlässt sich darauf, dass seine Kraft sich gerade da zeigt, wo ich keine Kraft habe. Nein, das Geheimnis ist nicht, dass seine Kraft dann meine Kraft wird. Ich habe am Ende der Situation vielleicht immer noch genauso wenig Kraft, vielleicht sogar null, wie am Anfang. Aber Gott hat immer noch genauso viel Kraft wie am Anfang. Und er steht mir zur Seite, er, der allmächtige Gott. Das Ganze hier ist auch keine magische Formel, so das Geheimnis der Heilung oder so. Also, das ist, wenn ich so denke, wenn ich mich so verhalte, wenn ich eine bestimmte Haltung zeige im Leben, ich verlasse mich jetzt ganz auf Gottes Gnade, wie auch immer sich das dann genau darstellt, vielleicht in einer besonders erlösten Gesichtshaltung oder was auch immer. Also, ich komme voll rein in diese Geisteshaltung und dann, wenn ich da angekommen bin, wenn ich also meine Voraussetzungen erfüllt habe, meinen Teil getan habe, dann, das ist dann wie wenn man so einen Zauberstab schwingt und den richtigen Zauberspruch spricht, dann wird Gott endlich das Richtige tun. Dann löst es die Heilung aus, dann passiert endlich Zeichen und Wunder, dann tut Gott endlich was. Weil er bisher ja nichts getan hat. Ne? Das ist wieder beim Stichwort Gnade. Und dann werde ich am Ende stark, werde ich geheilt, werde ich der strahlende Held. Wunderbar, Happy End und wir reiten versöhnt in den Sonnenuntergang. Das ist nicht, worum es hier geht, sondern hier drin steckt diese tiefe Feststellung, dass gerade da, wo Gott mich nicht zum Helden macht, wo ich schwach bin und schwach bleibe und es auch akzeptieren kann, dass ich kein Held bin, gerade da scheint durch, wer wirklich der strahlende Held in der Geschichte ist und es immer war. Da scheint durch, wer schon immer alle Macht hatte im Himmel und auf Erden. Da scheint durch, wer der Herr ist über jede Situation. Da scheint durch, wer alle Macht hat. Da scheint der strahlende Held durch, Gott selber, der mir zur Seite steht, der mich zum Held macht, sondern mein Held ist und er hält zu mir in seiner Gnade und seine Kraft ist da am mächtigsten, wo ich schwach bin und mich ganz auf ihn verlasse, weil ich einfach sonst überhaupt gar nichts habe, was ich tun kann. Und das heißt jetzt aber auch, dass ich so manche Denkweise ändern muss. Das heißt jetzt aber auch, dass ich mich, und das fällt ganz arg schwer, vielleicht einmal zunächst einfach von meinen Heldenträumen verabschieden muss, wenn ich wirklich getröstet werden möchte. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das bringt mich zum Beten. Ich bin schwach. Jesus Christus, du lebst in mir. Du bist stark. Erlöse mich, befreie mich von meinen Heldenträumen. Befreie mich von dieser Versuchung, immer wieder selbst der Herr der Dinge sein zu wollen. Und öffne mir die Augen für deine Gnade, die Gnade des Herrn nicht nur der Dinge, des Herrn der Herren, des Herrn der Welt, des Herrn des Universums, den der alle Macht hat. Deine Gnade ist stark in meinem Leben, obwohl ich es gar nicht verdient habe, obwohl ich selber so oft ein Versager bin. Du kannst selbst den letzten Waschlappen gebrauchen. Herr, auch mich. Und du bist da mit deiner Gnade. Öffne mir die Augen. Ja, Herr, ich bitte heute um Vergebung für all die Momente, wo ich mich so auf Dinge konzentriert habe, dass ich nur noch diese eine Situation gesehen habe und dann gefragt habe, wo ist denn Gott? So getan habe, als wärst du gar nicht da. Herr, öffne mir neu die Augen für den Reichtum deiner Gnade, der mächtig ist in meinem Leben. Und dann, Herr, gib mir den Mut, ja, weil den brauche ich. Das kostet mich so viel Mut, das mein Drang, Dinge selber lösen zu wollen, zu überwinden und mich einfach in deine Hand zu werfen. Und lass mich dort deine Kraft neu erleben. Die Kraft des allmächtigen Gottes, der mir in seiner Gnade ganz nahe ist. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Deine Gnade ist in meiner Schwachheit mächtig. Welch ein Trost. Ich danke dir, Herr. Amen. Ich möchte diese Predigt dann beenden mit dem 10. Vers, dem letzten aus dem Text, den wir gelesen haben, und diesen einfach nochmal vorlesen, als Schlusswort von Paulus unter diesem Ganzen. Nimm das doch einfach mit. Welch eine geniale Lebenseinstellung, weit weg von jedem Heldentraum, aber die Lebenseinstellung, aus der sich Gottes Kraft und Gnade ganz besonders erleben lässt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Amen.